Herzlich willkommen zum Podcast Jüdische Geschichte kompakt, einem Gemeinschaftsprojekt des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien und dem Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg. Die aktuelle Staffel trägt den Titel Einschnitte, Sprechen und Schweigen über Gewalterfahrung und Antisemitismus. Ich heiße Martina Bitunjac, bin Historikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am MMZ. Im heutigen Podcast werden wir uns mit der vom Trauma geprägten jüdischen Familiengeschichte im ehemaligen Jugoslawien, genauer in Kroatien, beschäftigen. Die Kriege auf dem Territorium des ehemaligen Jugoslawiens, der Zweite Weltkrieg und die Balkankriege der 1990er Jahre haben bis heute tiefe Spuren hinterlassen. Während der letzten Kriege flammten Nationalismen auf, die bis heute anhalten. Statt den Fokus auf die Lebensgeschichten der Opfer zu legen, werden Kriegsverbrecher glorifiziert. Die Aufarbeitung der Vergangenheit und des Holocaust gestaltet sich immer noch schwierig. Dies hat auch historische Gründe. Im Sozialismus fiel die Erinnerung an jüdische Opfer in den Hintergrund. Und in den Familien wurde meist über die Gewalterfahrung in den Konzentrationslagern und Gefängnissen geschwiegen. Dabei waren sie Opfer beider Regime, des Ustascher Staates und des nationalsozialistischen Deutschlands. Über 80% der im ersten Jugoslawien lebenden Jüdinnen und Juden überlebten den Holocaust nicht. Viele Juden verließen nach dem Krieg den sozialistischen Vielvölkerstaat, weil sie auch dort mit Antisemitismus konfrontiert wurden. Sie gingen nach Israel, aber es gab auch jüdische Menschen, die sich eine neue Existenz in Deutschland aufbauten, so auch die Familie unserer heutigen Gesprächspartnerin. Es freut mich sehr, die Schriftstellerin, Schauspielerin und Regisseurin Adriana Alteras begrüßen zu dürfen. Mit ihr spreche ich über ihre jüdische Familiengeschichte, über Erinnerungen und generationsübergreifendes Trauma. Liebe Adriana, herzlich willkommen.
Danke, dass ich hier sein darf. Danke dir.
Und danke dir, dass du ins MMZ gekommen bist. Du bist unter anderem Autorin der Bücher Titus Brille und Besser allein als in schlechter Gesellschaft. Der Titel gefällt mir sehr. In beiden Büchern beschäftigst du dich deiner Familie, vor allem deinen Eltern und deiner Tante, die den Holocaust im unabhängigen Staat Kroatien überlebt haben. Wenn man sich mit deinen Werken beschäftigt, dann stellt man fest, dass darin vor allem Familienwohnungen eine zentrale Rolle spielen. Im Büro deines Vaters, in der Wohnung deiner Mutter und jetzt auch bei deiner verstorbenen Tante hast du immer wieder zahlreiche neue Dokumente, Behördenbriefe und oder alte Familienbilder gefunden, die dich immer wieder zu neuen Fragen geführt haben. Was machen solche Entdeckungen jedes Mal mit dir?
Oh, was für eine schöne Frage, weil ich sehr in diesen Räumen gewohnt habe und auch mich lange aufgehalten habe, natürlich auch am Aufräumen. Und das macht physisch was mit mir. Ich erinnere mich, als ich die Dokumente meiner Mutter durchsucht habe, dass ich eine ganze Nacht, ich konnte überhaupt gar nicht mehr schlafen, gar nicht ins Bett gegangen, weil es so unterirdisch war, die Fragestellungen der deutschen Behörden, ob sie Jüdin ist, ob sie im Lager war, wie es ihr ging, ob das alles wahr ist, ob sie nicht lügt. Es war unglaublich. Ich war so aufgeregt. Ich wusste vieles. Ich glaube, viele wissen vieles. Wenn man es dann aber liest, ist es nochmal anders. Da kriegt so eine Dimension. Und es war auf ganz dünnem Papier, weil sie früher auf ganz dünnem Papier getippt haben, auch die Behörden. Das knisterte so ein bisschen. Das weiß ich noch ganz genau. Also das zu den Behörden bei meiner Mutter. Bei meinem Vater gab es auch wahnsinnig viele Erinnerungsstücke, vor allen Dingen Fotografien. Und bei meiner Tante gab es alles. Fotos und Papiere und Briefe an den Staat, an den kroatischen Staat wegen der Restitution und wegen überhaupt dem Umgang mit den Juden. Also so ganz, ganz lange Abrechnungen, Fragestellungen. Ich weiß gar nicht, ob sie abgeschickt hat zum Teil. Und ich bin gründlich, ja. Ich wühle mal nach und dann kam natürlich immer mehr zutage.
Deine Familie mütterlicherseits lebte in Zagreb. Sie waren eine wohlhabende Familie. Deine Mutter und Tante Jelka gingen in die Schule, lernten verschiedene Sprachen, reisten sehr viel. Dann kam das Jahr 1941, die kroatischen Ustasche kamen an die Macht, sie führten Rassengesetze ein und verschleppten Menschen in Konzentrationslager. Was passierte zur Zeit des Zweiten Weltkriegs mit der Familie deiner Mutter, also mit deiner Mutter auch?
Also man muss sagen, sie ging in eine evangelische Schule. Das ist wichtig, das Detail, weil der Familie wichtiger war, Deutsch zu sprechen, als in eine jüdische Schule. Dann mussten sie auf eine jüdische Schule gehen, was ihnen überhaupt nicht passte, weil sie fühlten sich als Deutsche. Sie waren großbürgerlich und fühlten sich als Deutsche, der Rest der Familie lebte in Wien. Der Wiener Teil wurde sofort deportiert, aber meine Mutter, meine Tante und meine Großmutter wurden versteckt von der Familie Planitsch, ein sehr berühmter Architekt in Zagreb. Mein Großvater hatte einen Herzinfarkt bekommen, als man seine Fabrik enteignete. Dann sind sie geflohen in einem Zug, da wurden sie aber erwischt von den Ustascha und auf die Insel Raab geschleppt und da in das Konzentrationslager.
Und da blieben sie bis zur Kapitulation Italiens 1943.
Ja, ich bin immer noch nicht sicher, ob das Kapitulation heißt. Es gibt kein richtiges Wort dafür, was die Italiener eigentlich gemacht haben. Sie haben die Seiten gewechselt, sie sind ausgestiegen, was haben sie gemacht? Auf jeden Fall haben sie das Lager aufgemacht. Genau. Und dadurch konnten alle, die da waren, fliehen und sich retten, bevor die Deutschen kamen.
Adriana, wie alt warst du, als du erfahren hast, dass deine Familie diskriminiert, verfolgt und in ein KZ deportiert wurde? Und welche Erfahrungen deiner Familienangehörigen prägen dich und prägen dich heute am meisten und stärksten?
Ich glaube sogar, dass ich es wusste, als ich 4 Jahre alt war.
Oh mein Gott.
Ja, weil ich habe für einen Film ein Casting gehabt, Nicolettina Bursac. Und ich weiß, dass ich an diesem Casting gedacht habe, ich muss die Rolle kriegen, ich bin die Jüdin, das Mädchen neben mir ist eine Blondine, die soll die Rolle nicht kriegen. Also da war ich 4, 3,5. Da wusste ich schon, dass ich was anderes bin. Und von der Verfolgung kann ich dir nicht genau sagen, aber ich würde behaupten, ich wusste es immer. Hm. Ohne, dass darüber geredet wurde. Ich wusste es immer.
Und der Film, wo du mitgespielt hast, das war ein Partisanenfilm.
Das war ein Partisanenfilm, der zu Titos Geburtstag immer lief. Also meine Cousins, die geblieben sind in Kroatien, die konnten den schon gar nicht mehr ertragen, weil die den 100 Jahre gesehen haben. Ich kannte ihn nicht, weil wir sind geflohen vor der Premiere.
Was mich sehr interessiert, ist Folgendes. Die Stilmittel, die du als Autorin in deinen Familienerzählungen nutzt, sind oft Witz und Ironie. Brachen deine Familienangehörigen auch auf diese Weise? Das heißt, wurden sie auch ironisch oder gar sarkastisch, wenn sie über den Holocaust sprachen?
Weder ironisch noch sarkastisch, aber sehr, sehr, sie waren sehr lustig, beide, sehr geistreich. Mhm. Über den Holocaust haben wir überhaupt nicht gesprochen.
Okay.
Wir haben über Kroatien gesprochen, über den Kommunismus. Zum Beispiel wurde der Witz oft erzählt, dass ein Bär nicht tanzen kann. Und dann fragt er ja, warum soll ich denn dann dem Bären was bezahlen, wenn der nichts kann? Er kann nichts, aber er war im Wald. Mhm. Also das heißt, er war Partisan.
Ja.
Also solche Witze wurden immer gemacht. Mein Vater war wahnsinnig unterhaltsam, hatte tausende von Witzen und meine Mutter war sehr geistreich. Über Holocaust-Witze wurden nicht gemacht, aber lustig sein, das war immer.
Ja. Weil viele Holocaust-Überlebende nutzen eben den Sarkasmus, weil sie es anders nicht erklären können.
Ich würde Folgendes sagen. Meine Eltern, beide, sind am Ende keine Opfer gewesen. Mein Vater war die ganze Zeit bei den Partisanen, also nie im Lager. Mhm. Und meine Mutter war 2 Jahre im Lager, wurde dann aber befreit, also von den Partisanen, und ging zu den Partisanen. Das heißt, sie sind am Ende Sieger innerlich.
Ja, das stimmt.
Und
ja,
dieses innerlich Siegersein hat sie befreit von dem Sarkasmus. Sie konnten irgendwie sich doch ein bisschen als Überlebende, als gute Menschen, als Sieger fühlen und nicht nur als ohnmächtige, Unterdrückte. Das macht viel aus. Dann kann Humor sein und nicht unbedingt Zynismus.
Stimmt, ja. Das ist ein guter Gedanke.
Verstehst du?
Ja. In deinem Buch Titos Brille erwähnst du deine Cousine namens Blanka oder die Cousine deiner Mutter.
Die Cousine meiner Mutter und meiner Tante, ja.
Genau. Sie war zuerst im italienischen Lager auf der Insel Raab und wurde dann nach der Kapitulation Italiens 43, als die Deutschen dann das Territorium einnahmen, nach Auschwitz deportiert. Was du in Titos Brille erzählst, ist, dass sie 1957 Selbstmord beging. Was wusstest du über sie und wie ging die Familie mit diesem tragischen Tod um?
Am meisten hat eigentlich meine Tante mir erzählt, auch deshalb, weil sie 102 fast geworden ist.
Ja.
Also hatte sie viel Zeit, mir was zu erzählen. Und sie hing sehr an dieser Blanka. Ich bin gar nicht mal sicher, ob sie wirklich Blanka hieß oder ob sie mir den Klarnamen gar nicht gesagt hat. Das kann ja nicht sein. weil sie manchmal so sie beschützt hat. Und sie hat beschrieben, dass sie eine bildhübsche Frau war und sie alle sehr geschickt haben. Und dass sie als Prostituierte arbeiten musste und sich dann das Leben genommen hat. Das hat sie mir ein paar Mal erzählt. Gab so ein paar Geschichten, die immer wieder kamen, und das ist eine davon.
Und die ist besonders tragisch.
Die ist besonders, es gab noch eine andere Cousine, die einen englischen, also britischen Soldaten geheiratet hat, der sie ganz schlimm behandelt hat und die auch Selbstmord begangen hat. Also es gab diese zwei Geschichten, die sie immer wieder erzählt hat.
Das ist besonders schlimm, ja, dass die Überlebenden dann auch nach dem Krieg eben mit dem Trauma nicht weiterleben konnten, was auch verständlich ist.
Es ist sehr unterschiedlich. Meine Tante ist in das Lager reingegangen als bildhübsches Mädchen. Sie war 21 und ist rausgekommen, immer noch bildhübsch, aber ein bisschen eingefroren.
Ja.
Und sie hat alles immer wieder durchdacht, besprochen und hatte wirklich gar keinen Bock mehr, weder auf Kommunismus, noch auf Faschismus, noch auf die Welt. Sie wollte Kaschmir tragen und ihre Ruhe. Meine Mutter ist rausgekommen, die war 17, als sie reinkam, und die hat Abitur nachgemacht, Architektur studiert und die Welt verändert. Es ist sehr unterschiedlich, wie man mit einem Trauma umgeht. Meine Mutter hat die ganze Zeit gekämpft, bis zu ihrem Tod.
Haben deine Familienangehörigen psychologische Unterstützung nach dem Krieg bekommen? Beziehungsweise wollten und konnten sie dies überhaupt in Anspruch nehmen? Weißt du was darüber?
Das war ja nicht schick. Das gab's gar nicht. Nein, und das ist ein Dilemma. Weil als ich meine erste Therapie gemacht habe, weiß ich noch, wie meine Mutter stinksauer war und gesagt hat, was willst du denn? Und was hast du ja alles über mich erzählt? Und es war ein No-Go. Ich bin in die Therapie gegangen. Ich habe wirklich so viel Therapie gemacht für alle mit.
Ja,
wirklich.
Und da hast du die Familiengeschichte aufarbeiten können?
Ich glaube schon. Also ich weiß ja nicht, wie ich wäre ohne die Therapien. Das wäre ja mal eine interessante Sache. Aber ich merke, wenn ich ostdeutsche Juden erlebe, die viel später angefangen haben, ihre Familiengeschichten aufzuarbeiten, also erst nach dem Mauerfall, wie weit ich schon bin. Das heißt, diese Zeit hat doch irgendwie gewirkt und ich habe viel aufarbeiten können, ja.
Schön. Kommen wir zu den Kriegserfahrungen deines Vaters. Du hast ihn schon kurz erwähnt. Er war später Chefarzt in einem Krankenhaus in Gießen. Aber er wurde als Jude nicht in ein KZ deportiert, wie du schon gesagt hast, sondern war Partisan. Zum Hintergrund, der jugoslawische Widerstandskampf wurde von Kommunisten bzw. von Josip Broz Tito geführt und rund 5000 jüdische Menschen schlossen sich dem Widerstand an. Welche Rolle spielte dein Vater im Widerstandskampf und welche Kriegsnarrative vermittelte er später?
Mein Vater war ein glühender Kommunist, wie auch meine Mutter, und die Partei war alles für ihn. Wie das ja für viele ist. Also wenn man den Film über Thomas Brasch sieht, ist es ja ähnlich. Ja. Also es war das Größte. Er hat wahnsinnig gerne mit seinem Bruder bei in den Bergen gekämpft. Er ist auch in das Lager rein nach Raab und hat Fotos gemacht und den Insassen Schmuck und Geld gebracht. Wie er das geschafft hat, sagt er selber, weiß er gar nicht mehr als Delegation. Er hat 40 Kinder gerettet, also er hat auch aktiv jüdische Kinder nach Italien gebracht. Er hat aktiv sehr viel gemacht und er war praktisch hinterher ein Held. Manche Geschichten stimmen nicht, dass er Titos Brille repariert hat, stimmt einfach nicht.
Ja.
Also das Narrativ wurde immer größer und größer,
ja, ja.
Je mehr Jahre vergingen. Für mich war er natürlich der Held, weil wenn ich nach Israel kam, und da waren sehr viele jugoslawische Partisanen und die trafen sich, war er immer einer der Helden.
Wunderbar. Das hat er bestimmt genossen.
Ja, ich auch. Man will doch Tochter eines Helden sein, auch wenn es dann nicht ganz stimmt.
Dein Vater floh nach dem Krieg aus dem sozialistischen Jugoslawien, weil ihm dort aus politischen Gründen eine Haftstrafe drohte. Die schmuggelte man dann nach Italien zu deiner Tante. Wie kam es dazu, dass er nach einer Reiseetappe dann in Westdeutschland landete, also im Land der Täter?
Also erstmal hat man ihm einen Schauprozess gemacht und ich habe einen Korrespondenten für den ZDF mal gefragt, kann das sein? Und hat er gesagt, klar, die haben die Juden aus den Parteien rausgeekelt.
Mhm.
Also sie haben sich Moschepiade, wir haben doch einen Juden.
Genau.
Ja, sie hatten einen Vorzeigejuden.
Richtig,
aber ansonsten haben sie die raus. Das heißt, es war plötzlich war klar, wenn der nicht schnell flieht, landet er in Goliotuk. Meiner Mutter haben sie den Pass weggenommen, die konnte nicht raus, Also wurde ich im Auto bei meiner Tante hinten nach Italien geschmuggelt. Das muss man schon so sagen. Also ja. Die großen kommunistischen Partisanen haben ihre Juden nicht gut behandelt. Genau. Sie haben auch hinterher, die Kroaten haben auch hinterher ihre Partisanen nicht gut behandelt. Also so. Dann war ich in Italien und meine Mutter war in Konstanz, mein Vater in Zürich und kamen dann beide nach Gießen. Mein Vater in die Uniklinik, meine Mutter nach Marburg an die Architekturbehörde da und dann haben sie mich nachgeholt nach Marburg in ein Internat. Mhm. Ein Waldorf-Internat.
Und wie kam es, dass wir gerade Deutschland? Fanden Sie es nicht unangenehm, so im Land der Täter sozusagen? Doch. Ich meine, Kroatien war das ja...
Absolut. Mhm. Also sie wollten eigentlich nach Italien, weil mein Vater sich auch in das Buch der Ärzte eingeschrieben hatte, aber irgendwas hatte er nicht gemacht, also konnten sie nicht nach Italien. Ja. Sie hatten ein Affidavit für Amerika, weil der Bruder da war von meinem Vater, aber sie wollten nicht so weit weg von meiner Tante. Und da meine Mutter eine deutsche Jüdin war, hat sie das beantragt und dann 7 Jahre lang gekämpft, um in Deutschland die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Ja. Es war immer ambivalent. Also auch für mich. Ich glaube, jetzt bin ich am deutschesten ever. Früher war ich es viel weniger und ich bin es auch nur, weil alle anderen Länder genauso beschissen sind, dann kann man genauso gut in Deutschland bleiben.
Genau. Wir wissen auch nicht, was uns hier erwartet.
Ja, aber ich will nicht nach Italien in eine faschistische Regierung, ich will nicht nach Ungarn, ich will nicht nach Kroatien. Ja. Also dann bin ich lieber hier, wo man mir zuhört und wo ich was machen kann und wo es eine Demokratie gibt. Ja. Und so schlecht ist es dann eben nicht.
Ja. Dein Vater hat ja im Zweiten Weltkrieg als jugoslawischer Partisan gegen die Deutschen gekämpft und du hast später einen deutschen Nichtjuden geheiratet. Wie hat deine Familie darauf reagiert?
Schlecht. Sie haben schlecht reagiert. Sie haben ihn über Jahrzehnte nur Hans genannt.
Ach Mensch.
Ja. Und
nicht Schwabe für Deutsche?
Nein. Schwabitze waren alle anderen, aber Hans. Und sie waren sehr beleidigt. Und mein Ex-Mann, ich bin inzwischen geschieden, vielleicht auch aus diesen Gründen, dass es doch nicht zusammengeht, lassen wir mal hier offen stehen, der hat gehinkt. Und meine Mutter wurde so fuchsteufelswild, einen Deutschen und dann noch einen Krüppel. Also nicht gerade stubenrein, als sie reagiert. Sie haben sich erst beruhigt, als mein erster Sohn auf die Welt kam.
Adriana, ich zitiere, die Vergangenheit ist jetzt. Mit diesen Worten zitierst du deine Tante Jelka Fuhrmann dein Buch Titus Brille. Ist die Vergangenheit immer noch aktuell in deinem Leben und fühlst du dich auch heute noch wie eine Partisanin von 1941, gerade jetzt in Zeiten des Rechtsrucks?
Ja, ich bin immer Partisanin. Also ich habe festgestellt, dass ich über den Widerstand funktioniere. Das ist anstrengend, aber es ist natürlich auch lebensrettend. Ja. Also das ist etwas, was meine Eltern mir mitgegeben haben, dass man kämpfen kann und kämpfen muss. Und ja, ich finde, das ist die Vergangenheit ist jetzt, ja. Also wir haben einiges zu tun.
Wir haben einiges zu tun, ja. Das merke ich auch als Historikerin. Ja.
Also jetzt mehr denn je. Also, ja, es brennt.
Deine Familie mütterlicherseits war ja wohlhabend. Sie hatten vor der Enteignung durch die Ustasche Nationalsozialisten einige Immobilien in Zagreb, Wertgegenstände und vieles mehr. Was ist der aktuelle Stand des Restitutionsverfahrens? Du lachst schon,
ich lache,
den du vor Jahren in die Wege geleitet hast.
Also, angeblich gehört die Immobilie mir. Ich habe nur noch nichts gesehen. Also sie ist nicht, ich bin nicht im Grundbuch eingetragen und ich kann sie weder sehen noch verkaufen. Also es ist ein bisschen so, als würde man warten, dass ich sterbe. Oder wer hat den längeren Atem? Ja. Und ich will den längeren Atem haben, länger als die kroatische Regierung. Also es ist in Bewegung. Ja. Man weiß auch nicht, sind die Anwälte eigentlich diejenigen, die blockieren oder der Staat. Es ist absurd.
Und woran liegt es? Weil du hast es ja schon im Titus Brille erwähnt, dass du damit, also das geht ja schon über 10 Jahre.
Ja, und meine Mutter hat auch schon 15 Jahre gemacht.
Also 25 Jahre kämpft ihr um euren Besitz.
Ja. Und angeblich ist der jetzt mir überschrieben, aber ich stehe nicht im Grundbuch. Also es ist immer irgendetwas, was bremst. Und ich könnte kotzen. Also das macht mein Verhältnis zu Kroatien, was wirklich deutlich besser geworden ist in den letzten Jahrzehnten, immer wieder mürbe. Also ja. Immer wieder denke ich, mein Gott, sag mal, geht's noch?
Ja. Deine Tante Jelka Motta, beziehungsweise Jelka Fuhrmann, ist vor kurzem verstorben, mein Beileid. Sie wurde aber über 100 Jahre alt. Wie ändert sich das Gedenken und Erinnern an den Holocaust, wenn Familienangehörige, die den Holocaust überlebt haben, nicht mehr da sind?
Schau mal, Martina, ich glaube, dass die nächste Generation gar nicht erinnern kann, weil man kann sich ja nur an etwas erinnern, was man kennt.
Genau.
Also ich glaube, dass auch hier das Institut, man muss andere Worte auch finden. Lehren, aber erinnern, wie soll man sich erinnern? Jugendliche wissen auch gar nicht, wovon wir reden.
Ja.
Für mich, ich bin ja die zweite Generation, ist es noch eine Art Erinnern, weil ich habe wirklich vom Lager geträumt, obwohl ich nie da war. Also ich bin ganz sicher in dieser DNA der zweiten Generation drin. Meine Kinder schon viel weniger. Und deren Kindeskinder werden gar nichts wissen. Das heißt, die können nur etwas geschenkt bekommen, woran sie sich bilden können. Aber erinnern ist ja nur für Leute da, die es erlebt haben.
Ja. Und wie gehen deine Söhne damit um? Beschäftigen sie sich überhaupt damit? Redet ihr darüber?
Ich rede immer darüber. Ich glaube, sie finden es total, sie sagen ja auch, Mensch, Mama, der Holocaust ist vorbei.
Ja.
Und so. Und ich, nee, nicht wirklich. Sie wissen.
Ja.
Und sie sind dankbar, dass sie die Bücher haben, weil dann müssen sie selber nicht so viel Kram.
Ja.
Ich glaube, sie sind ein bisschen faul da drin, weil sie sagen, Mama macht das schon.
Ach so. Ne? Du hast die Aufgabe übernommen.
Aber man muss dazu sagen, sie haben ja jetzt in dem Film, in der Serie Die Zweiflers mitgespielt. Mhm. Und für mich war das deshalb so toll, abgesehen davon, dass ich die Serie großartig finde, dass sie das gemacht haben.
Ja.
Das heißt, das ist jetzt ihre Geschichte. Es ist etwas zum Abschluss gekommen.
Ja, ja.
Also es hat sich die jüdische Schule gelohnt, die Bar Mitzwa. Alles hat sich gelohnt.
Schön. Adriana, du beschäftigst dich momentan mit Kochbüchern und Rezepten. Was hat dies mit deiner Familiengeschichte zu tun?
Ich habe dieses Kochbuch von meiner Tante gefunden beim Aufräumen. Und ich hatte in Erinnerung, dass sie die Rezepte aus dem Lager hatte, dass sie sie da sich gegenseitig erzählt haben. Und du hast mir die Transkription des Shoah-Interviews meiner Tante geschickt. Und da drin steht es nochmal. Ich war sehr erleichtert, das nochmal zu lesen, weil ich schon dachte, wo habe ich mir das eingebildet? Und das kannst du doch nicht so ein Kochbuch wegwerfen, was Frauen im Lager geschrieben haben.
Ja, ja, ja.
Also habe ich es übersetzen lassen, teilweise, so 40 Rezepte. Und habe darüber im ersten Teil über das Hungern, das Essen, das Schlingen, meine Essgewohnheiten so geschrieben. Und im zweiten Teil koche ich gerade die Rezepte nach. Mit Freundinnen und Freunden und erzähle über die. Und das Tolle daran ist, dass etwas, was sehr traurig ist und tot, so wahnsinnig lustig und lebendig wird. Das ist das Beste daran.
Und wann erscheint das Buch?
Na, ich muss ja noch zu Ende schauen. Ich habe dieses Jahr erst angefangen.
Ja,
also
so.
Ich hoffe, dass ich dieses Jahr fertig werde, also 25 fertig werde. Und dann erscheint es wahrscheinlich 26. Beeil mich.
Ja, ja, wunderbar. Du könntest jetzt gerne eine Stelle aus dem Buch Besser allein als in schlechter Gesellschaft vorlesen.
Mach ich.
Ja.
Ich lese die Stelle meiner Tante in ihrem Ton. Ich habe immer Patience gelegt, schon als ich ein junges Mädchen war. Meine Mutter hat es mir beigebracht, ich habe es Adriana gelehrt. Es ist eine bourgeoise Form der Meditation. In meinem Elternhaus in Zagreb wurden auch immer Patience gelegt. An verregneten Nachmittagen und wenn Gäste kamen. Ich sehe es ganz deutlich vor mir. Die Frauen sitzen im Twinset im Wohnzimmer, legen Karten und hören zu, wie die Männer über Antisemitismus diskutieren. Ist er jetzt schlimmer als letztes Jahr? Oder wird es noch richtig schlimm werden? Man befragt die Karten, ob man heil herauskommen wird. Die Karten bleiben im Ungefähren. Jetzt weiß ich warum. Wir sind rausgekommen, aber es war schon.
Dankeschön. Adriana, noch eine letzte Frage, die wir alle unseren Gästen stellen. Hast du einen Tipp, wo sich unsere Zuhörer und Zuhörer den Podcast anhören könnten?
Also, du meinst drinnen oder draußen,
ja,
wo sie sitzen möchten?
Ist egal, ja.
Also. Ich habe viele Tipps. Ich selber liebe den Goldenen Hirschen, weil ich um die Ecke wohne.
Ja.
Drumherum ist ein kleiner Brunnen, der ist es im Volkspark Schöneberg. Da kann man schön sitzen und zuhören. Außerdem ist es die jüdische Schweiz und erinnert ganz viel an all unsere Vorfahren.
Schön. Vielen herzlichen Dank, Adriana, für das interessante Gespräch. Wir sind auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Ich danke dir ganz herzlich.
Danke dir.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser nunmehr 14. Staffel des Podcasts Jüdische Geschichte kompakt, einem Gemeinschaftsprojekt des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg und des Moses-Mendelssohn-Zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam, für das ich, Miriam Rürup, mich hiermit von Ihnen verabschiede. Unter dem Oberthema Einschnitte, Sprechen und Schweigen über Gewalterfahrungen und Antisemitismus haben wir uns in den vergangenen 4 Folgen ausgetauscht mit unseren Gästen darüber, welche Schwierigkeiten es im Sprechen oder auch im Schreiben über eigene Traumata oder auch über historische und gesellschaftlich traumatische Erfahrungen mit sich bringt. Zugleich aber haben wir auch erfahren, wie noch ungleich schwieriger und schwerer auszuhalten es zu sein scheint, über traumatische Erfahrungen nicht zu sprechen und diese zu beschweigen, sowohl in familiären wie auch eben in gesellschaftlichen Konstellationen. Wir hoffen, dass die 4 Gespräche über Rechte, Gewalt und Trauma in der Gegenwart und aber auch den Umgang mit Opferhilfe und Unterstützung, über den Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf die jüdischen Gemeinden hierzulande, über die Survivor Scholars, die als Überlebende sich wissenschaftlich mit ihren eigenen und den gesamten Gruppenerfahrungen des Nationalsozialismus auseinandergesetzt haben, und in der eben zu Ende gegangenen Folge über Kroatien und die kroatischen Familiengedächtnisse oder das Gespräch über die Kriegsauswirkungen in Kroatien, dass diese 4 Gespräche Ihnen viele Anregungen gegeben haben und Sie vielleicht das ein oder andere Gespräch auch nachträglich noch nachhören möchten. Und zugleich freue ich mich auch, Sie jetzt schon darauf hinzuweisen, dass in der nächsten Staffel wieder Björn Siegel, diesmal zusammen mit Anna Menny, für das Hamburger Institut übernehmen wird und Sie dann zu einer Staffel mit dem Thema 1945, Kriegsende und Befreiung begrüßen wird. Ein Thema, das uns auch als Potsdamer Institut interessiert und beschäftigt, sodass wir Sie parallel zu dieser Podcast-Staffel, die dann online gehen wird, auch zu einer Konferenz einladen können, die wir am 7. bis 9. Mai in Schloss Glienicke ausrichten werden, wo es gemeinsam mit dem Leo-Beck-Institut und der wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft des Leo-Beck-Instituts sowie der Bundeszentrale für politische Bildung um 80 Jahre Kriegsende, jüdische Perspektiven auf Neuanfänge nach 45 gehen wird. Sie merken also, der nächste Podcast wird Ihnen viele neue Einblicke liefern. Freuen Sie sich schon jetzt darauf. Vielleicht interessiert Sie ja, die eine oder andere Folge noch einmal nachzuhören. Sie finden sie auf allen üblichen Plattformen. Und sonst schalten Sie sich doch auch am 7.3. wieder ein. Bis dahin, bleiben Sie gesund und interessiert. Wir hören uns.